Frohe Weihnachten. Das ist der Gruß, mit dem wir uns heute oder in diesen Tagen ganz oft grüßen. Und ich glaube, viele von uns wurden heute schon so begrüßt oder haben auch andere so begrüßt mit diesem Gruß. Weihnachten, das Fest der Freude. Aber warum grüßen wir uns oder warum benutzen wir diesen Gruß? Ist es das Fest der Freude, weil wir mit der Familie zusammenkommen? Oder ist es das Fest der Freude, weil wir Geschenke bekommen, weil wir andere beschenken können, weil alles so besonders schön aussieht? Ich glaube, die meisten von uns hier heute würden sagen, Weihnachten ist das Fest der Freude, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist. Aber wie sieht es in deinem Herzen aus? Kannst du dich an Weihnachten oder kannst du dich darüber von Herzen mitfreuen? Ist das etwas, ja, was dein Herz wirklich mit Freude erfüllt? Wir wollen uns heute eine Geschichte aus der Bibel anschauen. Einige Personen, die an diesem Fest diese ganz besondere Freude erlebt haben. Und ich möchte uns diese Geschichte einmal vorlesen. Wer das mitverfolgen möchte, das ist die Geschichte aus Matthäus Kapitel 2. Die ersten 12 Verse möchte ich uns vorlesen. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Haus stillstand, über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Eine Geschichte, die, ich denke, den meisten Menschen in irgendeiner Form bekannt ist. Ja, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Wir lesen hier von Männern, die am Himmel ein Zeichen sehen, einen Stern, der für sie diese Botschaft ist, es ist ein neuer König, der König der Juden ist geboren und sie machen sich auf den Weg, um diesen König zu finden, sie machen sich auf die Suche und sie kommen schließlich nach Jerusalem, wo sie überall fragen, wo ist dieser König, was könnt ihr uns darüber sagen? Und sie erfahren, dass es in Bethlehem ist und ziehen weiter, bis sie es anbeten. Und die Frage, die sie stellen, ist, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und ich finde, das ist eine interessante Geschichte, die auch viele spannende Fragen aufwirft. Was waren das für Männer, die sich hier auf die Suche machen? Und warum machen sie sich auf die Suche? Warum nehmen sie diese lange Reise auf sich, um diesen König zu finden? Und ganz oft wird uns ja, wenn es um diese Geschichte oder wenn es um diese Weisen geht, dann sprechen wir von drei heiligen Königen. Ja, so ist das ganz, wird das auch oft dargestellt in Musicals und so weiter. Das lesen wir so nicht in der Bibel, dass es drei waren. Wir lesen auch nicht, dass es Könige waren. Das kam dann irgendwann im Laufe der Kirchengeschichte hinzu, diese Information. Was wir aber lesen, dass es Weise aus dem Morgenland waren. Und dieses Morgenland, das war für die Israeliten damals war es das östliche Land. Und so können wir heute davon ausgehen, dass es das Land Babylon war. Aber warum machen sich jetzt diese Männer aus Babylon auf den Weg nach Israel, um diesen König zu finden, um ihn anzubeten? Das, was in den heutigen, in unseren Übersetzungen meistens mit Weise übersetzt ist, heißt im Urtext eigentlich Magoi oder Magui. Das ist das heutige Magier. So kennen wir das Wort oder so würden wir das übersetzen. Diese Männer, diese Weisen gehören also zur Berufsklasse der Magier. Das dürfen wir nicht verwechseln mit unserem Verständnis heute von Magier, das was mit Zauberei und so weiter zu tun hat. Damals umfasste dieser Beruf ein ganz weites Aufgabengebiet. Diese Menschen, die diesen Beruf ausübten, beschäftigten sich zum einen mit Theologie, mit Themen der Wirtschaft, aber auch mit Naturwissenschaften und Sternkunde. So war das eigentlich ein ganz weit gefächertes Aufgabengebiet. Aber so wird angenommen, dass diese Weisen oder diese Männer aus dem Morgenland ja so Gelehrte oder auch Wissenschaftler vielleicht waren. So würden wir das heute vielleicht auch sehen können. Das ist so eine Auslegung, wer diese Weisen sein können. Und dann bin ich in meiner Vorbereitung auf einen Text von Professor Werner Gitt gestoßen. Der beschäftigt sich mit diesem Stern von Bethlehem. Und in seiner, in diesem Text hat er das so ein bisschen widerlegt oder ergänzt. Und er sagt, es können nicht einfach nur gewöhnliche Wissenschaftler oder Gelehrte gewesen sein, diese Männer aus dem Morgenland, sondern es waren wahrscheinlich gläubige Juden, die noch im Ausland lebten, die damals aus der Gefangenschaft nicht zurückgekehrt sind. Und wenn wir uns den Text genau anschauen, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, warum sollen fremde Männer oder Männer aus einem fremden Land sich auf die Reise machen, um einen fremden König, um ein kleines Kind, das vielleicht mal König werden soll, anzubeten, um ihm kostbare Geschenke zu bringen. Was haben diese Männer für einen Grund, wenn sie einfach nur gewöhnliche Wissenschaftler wären? Und dann kommen diese Männer ja bis nach Jerusalem zu dem König Herodes und dort fragen sie, wo ist der König der Juden? Und Herodes war kein Jude, Herodes war keiner, der sich in den Schriften, der sich im Gesetz auskannte. Und dann ruft er die Juden, die Führenden, die Gelehrten zusammen, um mehr Informationen zu bekommen. Und die Frage, die er diesen Menschen stellt, diesen jüdischen Priestern, ist interessant. Er fragt sie, wo soll der Christus geboren werden? Woher hatte er diese Information, dass dieser König der Christus ist? Wahrscheinlich hatte er sie von den Weisen, die sich in den Schriften auskannten, die das Gesetz kannten und die auch einen Bezug dazu hatten. Und deshalb machen diese Weisen auch machen sie sich auf den Weg, weil sie das so aus den Schriften kannten. Und deshalb können wir so davon ausgehen heute, es waren wahrscheinlich Juden, diese weisen Männer, gläubige Juden, die sich hier auf den Weg machen. Vielleicht haben sie noch so wie früher der Daniel am Hof des Königs als Berater gearbeitet und werden auch deshalb als Weise bezeichnet. Aber das waren diese Weisen, die Schrift kannten. Und auch Jesus sagt dann irgendwann, die Schrift ist es, die von mir Zeugnis gibt. In den Schriften, in den Propheten wird viel über Jesus geschrieben. Und jetzt war die Zeit erfüllt, der König ist endlich da. Und Gott möchte, dass das überall bekannt wird. Seit über 400 Jahren haben die Juden auf diesen Messias, auf diesen König gewartet, der endlich kommen sollte, um sie zu befreien von ihren Feinden. Und dann wird im Laufe von Jesu Leben, wird dann irgendwann deutlich, Jesus ist gar nicht dieser König, wie sie ihn sich vorgestellt haben. Er ist nicht der König, der gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, um es sich gut gehen zu lassen. Jesus war nicht der König, der andere unterdrückt hat, der vielleicht Kriege geführt hat, wie man das erwarten könnte von einem König. Nein, Jesus war ein anderer König. Jesus kam auf diese Erde, um Menschen zu retten. In Johannes 3, Vers 17, da steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Vers 18 und 19 lese ich noch, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jesus hat seinen Vater am Himmel verlassen, um den Menschen in dieser dunklen Welt das Licht zu bringen. Jesus ist der König, der gekommen ist, um zu retten. Und ohne dieses Licht gehen wir Menschen alle verloren. Ohne dieses Licht sind wir wie Schafe ohne Hirten, die verloren gehen, die in die Irre gehen. Und das war schon immer Gottes Plan. Als Adam und Eva damals im Garten Eden gesündigt haben, so kam der Tod in die Welt. Und von da an ging es eigentlich nur noch, wenn man die Bibel liest, ging es nur noch bergab mit den Menschen. Es wurde immer schlimmer. Sie entfernten sich immer weiter von Gott. Aber Gott hat den Menschen nie aufgegeben. Es war sein Plan, diese Beziehung, die im Garten Eden möglich war, wiederherzustellen. Und deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen. Ein König, um zu retten, was verloren ist. Und das Besondere an diesem König ist, dass er nahbar ist. Wenn er wirklich in einem Palast vielleicht geboren wäre, ich glaube, dann würden ihn nicht so viele Menschen kennenlernen. Nicht so viele Menschen hätten die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und so zieht sich dann das auch durch das ganze Leben. Jesus lebte unter den Menschen, er diente den Menschen, er war nahbar, er war erlebbar für die Menschen. Und deshalb haben auch die Weisen aus dem Morgenland die Gelegenheit, zu diesem Jesus zu kommen, ihn kennenzulernen, ihn persönlich ihre Geschenke zu übergeben, ihn anzubeten, weil dieser König Jesus ein nahbarer König ist, ein König, zu dem wir uns nahen können. Und dieser Zuruf von Jesus gilt auch heute noch. Ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Er möchte, dass alle Menschen davon erfahren. Er möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Und so wie er damals diesen Stern gebraucht hat und die Weisen gebraucht hat, um das bekannt zu machen, so gebraucht er auch heute noch sein Wort, die Bibel, gebraucht Menschen, seine Kinder, um das bekannt zu machen. Und er lädt uns ein, dass wir uns ihm nahen, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihn kennenlernen und bei ihm ewiges Leben finden. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, die uns echten Grund zur Freude gibt. Gott macht sich in seinem Sohn Jesus Christus nahbar für uns Menschen, nahbar, um uns zu retten. Und das ist auch der König oder der Jesus, den die Weisen damals gesucht haben. Und so wie Gott im Alten Testament die Propheten gebraucht hat, um auf diesen Jesus hinzuweisen, so gebraucht er jetzt oder tut er jetzt etwas ganz Außergewöhnliches. Er informiert diese Männer aus dem Ausland, aus einem fremden Land, nutzt dafür diesen Stern, um ihnen eine klare Botschaft, ein klares Zeichen zu geben. Und diese Botschaft weckt in diesen Männern das Verlangen, diesen Jesus kennenzulernen. Es weckt in ihnen dieses Verlangen, sich auf diese Reise zu machen. Und das tun sie dann auch. Sie begeben sich auf diese lange Reise, die vielleicht Wochen, vielleicht Monate gedauert hat. Und fangen an, diesen Jesus zu suchen, diesen König zu suchen. Und das war wirklich eine aktive Suche, so lesen wir es hier. Es genügte ihnen nicht einfach nur zu wissen, okay, der König ist jetzt endlich da, er ist geboren. Es genügte ihnen auch nicht zu wissen, er ist in Bethlehem geboren. Sondern sie suchen, sie machen sich aktiv auf die Suche. Sie wollten diesem König unbedingt persönlich begegnen, ihm ihre Geschenke geben, ihn anbeten. Und so ist es auch wirklich ein beständiges Suchen, wenn wir uns diesen Vers anschauen in Matthäus. Im Urtext ist dieses, sie sprachen oder sie fragten, das ist so ein beständiges Fragen, ein beständiges Suchen. Es war wirklich ihr dringendes Anliegen, dass sie überall nachfragen. Und es klingt fast schon so, als ob dieses Suchen oder dieses Nachfragen die ganze Stadt, ganz Jerusalem in Aufruhr bringt. Es bekommt irgendwann sogar der König mit, dass da Weise sind, die da so auf der Suche sind. Und dann in Vers 3 lesen wir, dass Herodes und ganz Jerusalem erschrecken, als sie das hören. Sie erschrecken darüber. Das löst keine große Freude oder Begeisterung bei den Menschen aus, sondern sie erschrecken. Und das Gute ist, finde ich, das Interessante, die Weisen lassen sich davon nicht beirren oder verunsichern. Das trübt auch nicht ihre Freude darüber, dass sie die einzigen in ganz Jerusalem sind, die sich für diesen König interessieren. Sie gehen weiter, sie suchen weiter, bis sie schließlich zu diesem König kommen. Und Herodes der König in Jerusalem und die Juden, die reagieren ganz anders. Sie sind passiv, beziehungsweise Herodes fängt sogar an, Pläne zu schmieden, wie er diesen König beseitigen kann oder dieses Kind, weil er sich in seiner Macht gefährdet sieht. Die Juden, die machen erstmal gar nichts, zumindest lesen wir nichts davon. Eigentlich, die Juden, die geistlichen Führer des Volkes, die wussten schon, der König wird in Bethlehem geboren werden. Sie wussten, wo er geboren wird, sie wussten nicht wann. Aber jetzt durch die Weisen wissen sie, dass dieses unbekannte Wann zum Jetzt wird. Und sie haben somit die Möglichkeit, sich von diesem theoretischen Wissen, was sie hatten, selbst zu überzeugen, selbst auf den Weg zu machen und zu prüfen, ist der König wirklich geboren in Bethlehem. Sie hätten sich selbst davon ein Bild machen können, sie hätten ihn anbeten können, sie hätten danach in die Synagogen und in die Tempel gehen können und diese Botschaft allen Menschen verkündigen können. Und so tun sie es aber nicht. Sie verpassen zuerst die Gelegenheit, das für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Und dann machen sie sich auch noch schuldig, weil sie es dem Volk vorenthalten, weil sie das Volk von dieser Botschaft verschonen sozusagen. Jesus sagt in Matthäus 23, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Diese Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um zu retten, das wollten die Juden nicht hören. Und sie wollten auch nicht, dass andere Menschen davon erfahren. Und so hat dieser König, der auf diese Erde kommt, nichts mit ihrem Leben zu tun. Er ist zwar da, aber er hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Und an diesem Beispiel sehen wir, dass das Wissen allein darüber, dass der König da ist, dass Gott sich durch seinen Sohn Jesus für uns nahbar macht, nicht ausreicht. Das Wissen darüber, dass Gott sich finden lassen möchte, reicht nicht aus. Das erfordert eine Reaktion von den Menschen, eine Antwort auf das Rufen Gottes. Wenn du möchtest, dass dieser Retter etwas mit deinem Leben zu tun hat, erfordert es eine Antwort. Gott sagt schon im Alten Testament in Jeremia, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet, wenn ihr mich suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Gott will sich finden lassen von uns Menschen. Und deshalb gebraucht er diesen Stern, deshalb erfahren es die Leiter des jüdischen Volkes, die Gelehrten, die Pharisäer und Priester. Aber wir haben diese beiden Reaktionen. Die einen haben dieses Verlangen auf dem Herzen, diesen Jesus kennenzulernen, und die anderen interessiert es nicht. Mit ihnen hat es nichts zu tun. Und so wie wir es erst schon in den Versen aus Johannes gelesen haben, Vers 19, ich lese sie nochmal vor. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Menschen wollten das nicht hören, die Menschen wollten damit nichts zu tun haben, weil der Mensch von Natur aus selbstsüchtig ist, bequem, das Böse liebend. Ja, so wie der Herodes vielleicht auch Angst hatte, dass er die Kontrolle verliert, dass seine Macht angegriffen wird, so hatten auch die Juden verschiedene Ängste. Sie wollten diesen König nicht sehen, sie wollten ihm nicht begegnen. Und Jesus sagt, auch im Johannesevangelium einige Kapitel weiter, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Aber das war das Problem von den Juden und von Herodes damals. Sie waren nicht bereit, das aufzugeben, das zu verlieren, das hinter sich zu lassen. Sie haben nicht verstanden, sie haben nicht erkannt, dass dieser Jesus sie aus der Macht des Bösen befreien will und zum Licht führen will, dass er ihnen ewiges Leben schenken will. Und das können auch wir heute von den Weisen lernen. Gott ruft und er möchte sich von den Menschen finden lassen. Er hat sich nahbar gemacht durch seinen Sohn Jesus, aber dieses Wissen allein reicht uns nicht. Dieses Wissen allein darüber, dass er das getan hat, bringt uns nichts. Es erfordert eine Reaktion von uns. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir es den Weisen gleich tun, dass wir uns auf den Weg machen, diesen Jesus zu suchen, auch wenn es heute nicht mehr viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren. So wie damals. In ganz Jerusalem hat sich kein Mensch dafür interessiert. Aber die Weisen lassen sich von nichts abhalten. von dieser Suche, die haben dieses klare Ziel, weil von Jesus hängt alles ab. Nur durch ihn bekommen wir das ewige Leben. Und ich möchte uns heute ermutigen, aktiv auch Gottes Nähe zu suchen, die Bibel zu lesen, mit Menschen zu sprechen, mit seinen Kindern, die das erlebt haben. Und Gott will sich finden lassen. Das verspricht er uns in seinem Wort. Wenn wir von Herzen suchen, dann wird er sich finden lassen. Und wenn du heute hier bist und du lebst schon mit Jesus, dann kann es trotzdem sein, dass du aufhörst, diesen Jesus zu suchen. Ich weiß nicht, kennen wir vielleicht viele diese Zeiten oder diese Phasen, und wir merken, dass unser Glaubensleben nur noch so nebenbei läuft, dass es vielleicht sogar zu einer Last für uns wird und gar keine Freude mehr für uns ist. Und dass es einfach nur noch schwierig wird. Aber ich möchte uns ermutigen, lasst uns mit den Weisen Jesus suchen und dann wird es uns mit Freude füllen. Es gibt einen Vers, möchte ich uns vorlesen, der mir in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist. Das ist Psalm 105, die Verse 3 und 4. Psalm 105, 3 bis 4, da sagt David, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Und dazu möchte ich uns ermutigen, lasst uns das Angesicht des Herrn alle Zeit suchen. Immer vor ihn treten. Und vielleicht sagst du heute, ich kenne das Rufen Gottes nicht. Ich weiß nicht, wie ruft Gott, wie spricht Gott zu mir, wie möchte er zu mir sprechen. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die mich immer sehr ermutigt, wenn es um das Reden Gottes geht. Und das ist die Geschichte von dem kleinen Samuel, der in den Tempel gebracht wird, um dort zu dienen, um dort mit dem Eli zu dienen, dem Priester dort. Und eines Nachts, er schläft gerade und dann hört er, wie jemand seinen Namen ruft, Samuel. Und er steht auf und er ist davon überzeugt, das war dieser Eli, der Priester. Und er läuft zu ihm und sagt, ja Herr, hier bin ich, was ist? Und er sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er legt sich wieder schlafen und es ruft wieder jemand seinen Namen, Samuel. Und er steht wieder auf und läuft zu Eli und er sagt, ich habe dich nicht gerufen, leg dich schlafen. Und das passiert dreimal. Und beim dritten Mal sagt Eli zu ihm, oder erkennt Eli, es ist der Herr, der den Samuel ruft. Samuel kannte die Stimme Gottes noch nicht. Aber Eli erkennt es und er sagt, wenn der dich nochmal ruft, so sage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und so macht Samuel das auch. Und er legt sich hin und Gott ruft ihn wieder und das sagt er, rede Herr, dein Knecht hört. Und Gott spricht zu ihm und das möchte ich auch für mich zu meinem täglichen Gebet machen. Rede Herr, dein Knecht hört. Ich will hören, was du mir sagen hast. Wenn du sprichst, will ich das erkennen, wenn du durch dein Wort zu mir sprichst oder durch andere Menschen und dir folgen. Und wir haben auch gesehen an diesem Beispiel, dass es Dinge im Leben gibt, die uns vielleicht daran hindern, dass wir uns auf diese Suche machen, dass wir vor das Angesicht des Herrn treten. So gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, die noch nicht bereinigt sind. Es ist Sünde im Leben, die uns daran hindert, dass wir vor das Angesicht des Herrn treten können. Jesus ist am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben. Er hat dafür bezahlt und er sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, oder Johannes schreibt das, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Er ist für diese Sünden gestorben und er möchte uns vergeben. Und deshalb können wir auch mit unseren Sünden, mit dem, was uns belastet, was uns vielleicht manchmal hindert, zu ihm zu kommen, können wir zu ihm kommen. Er möchte uns vergeben und wir können diese Freude erleben, auch in der Vergebung. Er ist treu und vergibt uns. Und vielleicht hast du aber auch Angst, die Kontrolle abzugeben, so wie Herodes, weil du Angst hast, da ist einer, der König wird und der wird die Kontrolle über mein Leben nehmen. Ich muss viele Dinge vielleicht hinter mir lassen. Viele Dinge kann ich nicht mehr so tun wie vorher. Herodes hatte, ja, berechtigterweise müssen wir sagen, vielleicht auch die Angst, wenn ein neuer König kommt, dann bin ich vielleicht nicht mehr König. Aber ich möchte uns ermutigen, die Herrschaft auch über unser Leben in Gottes Hand zu geben, weil das wird uns mit Freude füllen, wenn wir unser Leben in Gottes Hand geben. Ich möchte noch mit uns das Ende der Geschichte anschauen und damit auch zum letzten Punkt kommen. Diese Weisen, nach dieser langen Reise kommen sie endlich zum Ziel und sie finden Jesus. Nach diesen Schwierigkeiten, nach diesen Strapazen, die sie vielleicht erlebt haben, haben sie sich aber nicht von ihrem Ziel, von dieser Reise abbringen lassen. Auch nicht durch andere Menschen. Und so kommen sie zu dem König, zu diesem neugeborenen Baby. Sie fallen vor diesem Kind auf ihre Knie, beten es an, bringen ihm ihre Geschenke. Und sie fallen nieder als ein Zeichen von Demut und von Unterordnung. Und sie beten ihn an, bringen ihm kostbare Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dieses Kind, das da vor ihnen steht, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Dieses Kind, Jesus Christus, ist würdig, angebetet zu werden. Er ist es würdig, dass wir vor ihm niederfallen, dass wir uns vor ihm verbeugen. Die Bibel sagt, eines Tages wird sich jedes Knie vor diesem König verbeugen. Ich möchte uns die Verse vorlesen. Paulus schreibt es an die Philipper. In Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wisst ihr, eines Tages wird sich jedes Knie vor Jesus beugen. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt schon in diesem Leben tun. Dass wir es tun, solange wir noch die Chance dazu haben, uns dafür zu entscheiden. Diesen Jesus als König, als Retter in unserem Leben anzunehmen und ihn anzubeten. Und was mir hier so wichtig geworden ist, ist, dass Anbetung auch über ein normales, vielleicht normales Gebet hinausgeht. Die Weisen, die nehmen diese lange Reise auf sich, sind lange unterwegs, haben viele Schwierigkeiten unterwegs und bringen ihm kostbare Geschenke, um Jesus anzubeten. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie weit bin ich bereit zu gehen, um Jesus anzubeten, um diesen König anzubeten? Was kostet Anbetung mich vielleicht? Ich glaube, dass Anbetung praktisch werden muss. Dass Anbetung eigentlich unser ganzes Leben sein muss. Und dann muss ich mich fragen, was bin ich bereit zu geben? Vielleicht von meiner Zeit, vielleicht von meinem Geld, vielleicht von meiner Bequemlichkeit, was auch immer es ist, was bin ich bereit zu geben? Und vielleicht sagst du, was soll ich schon geben? Ich habe nichts zu geben. Was kann ich dem Herrn geben? Ich habe nicht viel Zeit, ich habe nicht viel Geld, ich habe auch sonst nicht viel. Und es gibt, ich finde das immer so ermutigend, wie Gott sich in der Bibel zeigt, wenn es darum geht oder wenn er in das Leben von Menschen eingreift. Gott fragt die Menschen nicht, was brauchst du oder was fehlt dir, sondern er fragt, was hast du? Ich finde es so ermutigend, wenn wir uns die Geschichte von Mose durchlesen und Gott beruft Mose, er soll sein Volk aus der Sklaverei befreien. Und Mose möchte das nicht tun. Er sagt, was kann ich schon tun? Und Gott fragt ihn erstmal gar nicht, was brauchst du, sondern er fragt ihn, was hast du in deiner Hand? Und was er in seiner Hand hat, ist ein Stab. Und mit diesem Stab tut er Großes. Mit diesem Stab führt Mose das Volk Israel aus der Sklaverei. Und dann gibt es die Geschichte von dem Propheten Elisa. Er ist unterwegs und begegnet einer Witwe. Und es ist eine große Hungersnot. Diese Witwe hat nichts mehr zu essen. Sie hat nicht mehr viel, um zu überleben. Und er fragt diese Witwe nicht, was brauchst du? Er fragt diese Witwe, was hast du in deinem Haus? Und es ist ein bisschen Öl und Mehl. Und das wird vermehrt und sie kann leben. Sie kann diese Hungersnot überleben. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus predigt zu vielen Menschen und die Menschen sind hungrig, sie haben nichts zu essen. Und Jesus fragt nicht, was braucht ihr? Jesus fragt, was habt ihr zu essen? Das fragt er die Jünger und das, was sie haben, sind ein paar Brote und ein paar Fische. Und aus diesem Wenigen, was sie ihm geben, tut er etwas Großes. Das ganze Volk wird satt. Und so können auch wir das Wenige, was wir haben, Gott geben. Und er kann daraus etwas Großes tun, wenn wir es ihm geben und ihm anvertrauen. Wir haben uns zu Beginn gefragt, was ist diese echte Weihnachtsfreude oder wie kann ich diese Freude in meinem Leben erleben? Und an der Geschichte von den Weisen haben wir gesehen, wie das möglich ist. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um sich von den Menschen zu finden zu lassen, um sich für die Menschen nahbar zu machen, erlebbar zu machen. Und er lädt zu sich ein, kommt zu mir. Und wenn wir auf diesen Ruf antworten, dann wird er sich von uns finden lassen. Und dann werden wir in der Anbetung Gottes wirklich wahre Freude erleben, die echte Weihnachtsfreude. Die Freude, die über Weihnachten hinausgeht, eine Freude im Herzen, die bleibend ist, eine echte Glaubensfreude. Amen. Wir wollen jetzt noch gemeinsam, Jakob hat das heute schon angekündigt, die Gebetsgemeinschaft haben. Wir können gerne dazu aufstehen und wer möchte, darf sich gerne an einem lauten Gebet auch daran beteiligen. Vater, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst durch deinen Sohn Jesus Christus und dass du ihn auf die Erde gesandt hast, ja, um zu retten, was verloren ist, Herr, dass wir durch den Glauben an dich gerettet werden können und das ewige Leben bekommen können. Und danke, dass du dich von uns finden lassen möchtest, wenn wir dich suchen. Und das wollen wir tun. Ich bitte dich, dass du unseren Blick fest auf dich richtest und dass wir dich suchen und finden und erleben, wie du wirkst in unserem Leben, wie du uns veränderst und wie du uns auch gebrauchst als Werkzeuge in deinem Reich, Herr. Danke, dass wir das so erleben dürfen und dass wir im Glauben an dich leben dürfen und dass wir diese Zuversicht haben, dass du eines Tages wiederkommst und wir dann bei dir sein werden, dass wir dich sehen werden und dich anbeten werden, vor dir niederfallen können, direkt vor dein Angesicht, Herr. Vielen Dank dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, Jesus, und dass wir gerettet sein dürfen. Amen.